RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Gabriela Kühne. Israel und der Iran haben ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt. In beiden Ländern heulten auch in der Nacht die Warnsirenen. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Wolf.
Israels Militär sprach von Dutzenden Raketen, die in der Nacht aus dem Iran abgefeuert wurden. Die Luftwaffe sei im Einsatz gewesen, um einige der Geschosse abzufangen. Augenzeugen in Jerusalem und Tel Aviv berichteten von zahlreichen Explosionen. Laut Medien gab es erneut mehrere Verletzte. Auch im Iran war in der Nacht die Luftabwehr aktiv. Nach Angaben staatlicher Nachrichtenagenturen gab es Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Bei den nächtlichen israelischen Angriffen soll auch der Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen worden sein.
Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das bestätigte eine Quelle aus Regierungskreisen gegenüber US-Medien, ohne Details zu nennen. Außerdem wurde bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain. Der neu aufgeflammte Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat auch Folgen für diplomatische Initiativen. Die für Sonntag geplanten Verhandlungen mit den USA über ein neues Atomabkommen hat der Iran nach den israelischen Angriffen abgesagt.
Mehrere Unionspolitiker drängen darauf, Deutschland auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht vorzubereiten. So geht zum Beispiel Fraktionschef Spahn davon aus, dass die bisher geplante Freiwilligkeit nicht ausreicht, um genügend Soldatinnen und Soldaten zu gewinnen. Er sprach sich in der Rheinischen Post dafür aus, dass eine mögliche Wehrpflicht erstmal nur für Männer gelten sollte. Dazu gibt es in der Union aber auch andere Positionen. In der US-Großstadt San Antonio in Texas steigt die Zahl der Toten nach dem schweren Unwetter. Nach Angaben der Behörden kamen mindestens 11 Menschen ums Leben. Einige weitere werden noch vermisst. Am Mittwoch und Donnerstag hatte es in San Antonio Starkregen und Stürme gegeben. Straßen und Autobahnen wurden überschwemmt, sodass unter anderem Autos durch die Stadt gespült wurden. Die Feuerwehr war mit Booten im Dauereinsatz, um Menschen von Gebäuden und Bäumen zu retten. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber viel Sonne, im Westen mehr Wolken und später kräftige Schauer und Gewitter bei 30 bis 36 Grad. Am Sonntag im Osten noch sonnig, sonst zum Teil kräftige und unwetterartige Schauer und Gewitter, 24 bis 32 Grad. Am Montag im Osten und an den Alpen Schauer, ansonsten Sonne und Wolken, 19 bis 23 Grad. Es ist 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Es wird viel gebaut an diesem Wochenende in Deutschland und darum sind zahlreiche Autobahnen bis Montag früh um 5 gesperrt. Dazu gehören auch die A1 Bremen-Osnabrück zwischen Kloppenburg und Vechta. Sperrung gilt für beide Richtungen. Sperrung auf der A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Stellingen und Heimfeld, ebenfalls bis Montag früh um 5. Hier können Sie ausweichen ab Neumünster Süd über die B205. Die A21 und die A1 zum Horster Dreieck, da geht es dann zurück auf die A7. Und wenn Sie die A7 weiter runterfahren Richtung Kassel, dann kommt die nächste Sperrung zwischen Rüden und Seesen. Und die geht aber nur bis morgen früh um 5. Ebenfalls bis Montag früh 5 Uhr gesperrt ist der Emscher Schnellweg, die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Bottrop Süd und Essen Nord. Und in Berlin die A100, A113 zwischen Tempelhofer Damm und Spätstraße. Auch hier Sperrung bis Montag früh um 5. Dieses Mal in beide Richtungen. Wo es geht, eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Ich bin Marius Zekri. An diesem Samstag, den 14. Juni, ist das Thema, über das wir reden, die Angriffe Israels auf den Iran. Gut 24 Stunden ist das jetzt her. Und seitdem fragt sich die Welt, wie geht es weiter im Nahen Osten und vor allen Dingen, wie ist denn eigentlich jetzt der Stand der Dinge? Das beobachtet für uns Nele Hüpper aus unserer Redaktion. Nele, was wissen wir denn jetzt bislang über die aktuellen Entwicklungen dieses Angriffs von Israel auf den Iran und die Gegenschläge?
Also bei diesen ersten großen Angriffen sind wohl mindestens 6 führende iranische Wissenschaftler für Nukleartechnik getötet worden, sowie ein Armeechef. Das iranische Staatsfernsehen meldete bei diesem ersten Angriff in der Nacht zu Freitag mindestens 50 Verletzte. Die wichtigste Atomanlage des Iran, Natanz, im Zentrum der Landesmitte, wurde schwer beschädigt. Auch weitere Anlagen wurden laut israelischem Militär getroffen. Insgesamt sind laut Medienberichten mindestens 18 verschiedene Orte in der Hauptstadt Teheran angegriffen worden. Vor wenigen Stunden hat der iranische UN-Botschafter dann erklärt, dass insgesamt 78 Menschen bei diesen Angriffen ums Leben gekommen sind. 320 wurden verletzt, die überwiegende Mehrheit Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, so der iranische Botschafter. Der Iran wertet diesen Angriff als Kriegserklärung von Israel. Der oberste Führer Ayatollah Khamenei schwörte in einer veröffentlichten Botschaft schon nach dem ersten Angriff Rache und deutete auch an, dass es zu Gegenangriffen kommen wird.
Diese Gegenangriffe gibt es ja schon und sie haben israelische Städte zum Ziel. Wie ist denn da die aktuelle Lage? Was ist da in den letzten Stunden passiert?
Ja, ich versuche das einmal zu entwirren, was auf beiden Seiten so geschehen ist. Fangen wir in Israel an. Während des ersten Gegenangriffs wurden dort 9 Gebäude im dicht besiedelten Großraum von Tel Aviv getroffen. Mindestens 68 Menschen wurden verwundet. 2 Menschen schwebten laut Medienberichten in Lebensgefahr. Heute früh gab es dann die ersten Meldungen, dass eins der beiden Opfer, eine Frau um die 80 Jahre alt, verstorben sei. Gegen 23.30 Uhr unserer Zeit gab das israelische Militär bekannt, dass erneut iranische Drohnen den Luftraum im Süden des Landes, nahe der Stadt Eilat, infiltriert hätten. Eine neue Welle von iranischen Raketenangriffen startete dann gegen 0.20 Uhr. Explosionen waren zum Beispiel über Jerusalem zu hören. Und wenig später wurden dann wieder im ganzen Land der Luftalarm aktiviert. In Zentralisrael wurden auch weitere Gebäude getroffen. Laut der israelischen Tageszeitung Haaretz wurden bei diesem Angriff mindestens 5 Menschen verwundet. Und dann noch der Blick in den Iran. Reporter der Nachrichtenagentur AFP meldeten gegen 2 Uhr Schäden am Flughafen Mehrabad in Teheran. Örtliche Medien berichteten über eine Explosion und auf dem Flughafengelände selbst soll ein Feuer ausgebrochen sein. Die Luftabwehr im Iran wurde in der Nacht schon wieder hochgefahren und trotzdem ist es zu Explosionen im Zentrum, im Nordosten und im Osten der Hauptstadt gekommen. Berichte über mögliche Schäden oder Opfer gab es erstmal nicht. Anwohner sprachen von eben diesen lauten Explosionen und Beobachter gingen davon aus, dass die Angriffe einer Atomanlage im Norden der Stadt galten.
Aktuelle Informationen zur Lage in Israel und im Iran nach den Angriffen, die die Regierung in Jerusalem vor gut 24 Stunden gegen die Mullahs in Teheran und Atomanlagen des Irans gestartet hat. Eine wichtige Rolle in diesem Konflikt spielen auch die USA. Einerseits gab es da ja gerade noch Verhandlungsansätze zwischen den USA und dem Iran über das Atomabkommen. Andererseits waren die USA als Verbündete Israels über den großen israelischen Angriff mit Sicherheit informiert. Sie haben sich aber nicht daran beteiligt, heißt es aus Washington. In den ARD-Tagesthemen hat Jesse Wellmer gestern Abend mit der US-Korrespondentin Kerstin Klein gesprochen, die für das Erste aus Washington berichtet und hat zunächst mal nach US-Präsident Donald Trump gefragt, der sich in den vergangenen Tagen ja noch zuversichtlich geäußert hatte mit Blick auf anstehende Verhandlungen mit dem Iran über das Atomabkommen. Wie passt das jetzt zusammen mit der für viele überraschenden israelischen Offensive?
Naja, erstmal würde ich sagen, Donald Trump, der äußert sich häufiger zuversichtlich, auch in anderen Konflikten, auch da mit Blick auf eine Lösung. Und das hat sich dann eigentlich bisher nie erfüllt. Also insofern sollte man da vielleicht nicht so viel Gewicht drauf geben. Aber ja, er wollte einen Deal. Er hat auch gerade gestern wieder geschrieben, dass er möchte, dass Israel nicht den Iran angreift. Das ist zumindest die offizielle Lesart. Und wenn das auch das war, was er hinter verschlossenen Türen zu Netanyahu gesagt hat, dann hätten Israelis da die USA ignoriert. Die Demokraten lesen das auch so, sagen, Trump sei ein schwacher Präsident. Aber Donald Trump, der hat hier heute auch viele Interviews gegeben und hat da immer betont, er habe dem Iran ja immer ein 60-tägiges Ultimatum gesetzt. Heute sei Tag 61. Also vielleicht gab es möglicherweise auch ein grünes Licht aus den USA für diese Angriffe. Ganz genau wissen wir es nicht.
Kerstin, während viele Staaten, auch Deutschland, jetzt auf beiden Seiten Mäßigung und Deeskalation anmahnen, geht der US-Präsident zumindest heute einen anderen Weg. Er droht dem Iran mit noch brutaleren Angriffen. Ist das eine neue Verhandlungsstrategie?
Also Donald Trump setzt durchaus auf Stärke, auf Härte als Verhandlungsstrategie. Er hat auch danach gefragt, hier heute gesagt, ob das jetzt die Gespräche gefährdet. Sagte er, nö, vielleicht erhöht das die Chance, dass der Iran kompromissbereit wird. Und diese angedrohte Gewalt, muss ich auch nochmal sagen, die USA haben bisher sehr klar gemacht, dass sie den Iran nicht angreifen wollen. Was er meint, ist, dass eben Israel mit amerikanischen Waffen da möglicherweise noch einen härteren Schlag vornimmt. Aber es gibt auch eine rote Linie, die die USA hier definiert haben, nämlich auch Außenminister Rubio in dieser Erklärung, die er heute Nacht rausgegeben hat. Da hat er gesagt, er möchte sehr klar machen, dass keine US-Einrichtungen, kein US-Personal getroffen werden darf. Da sind ja 40.000, 50.000 amerikanische Soldatinnen und Soldaten in der Region. Und wenn die getroffen werden würden von einem Angriff, dann wäre das sicher was, was die Lage hier noch mal neu bewerten lassen würde.
Informationen unserer USA-Korrespondentin Kerstin Klein in den ARD-Tagesthemen gestern Abend. Wie ist es Ihnen eigentlich gegangen gestern früh, als Sie am Frühstückstisch gesessen haben, das Radio angemacht haben und von den israelischen Angriffen auf den Iran gehört haben? Die Eskalation im Nahen Osten, sie ist wohl nicht nur für uns Journalisten seit gestern das Thema. Aber wie etwa sind Menschen mit diesen Nachrichten umgegangen, die selbst aus der Region stammen, die immer noch Verwandte dort haben? Die Rede ist von Exil-Iranern. Ihre größte Community gibt es in Hamburg und dort hat sich Jan Oppel umgehört und sehr unterschiedliche Statements zu den israelischen Angriffen bekommen.
Sada ist auf dem Weg zum Freitagsgebet. In Gedanken sei er die ganze Zeit bei seinen Verwandten im Iran, erzählt er. Israels Angriff war für ihn ein Schock.
Ich war sehr beunruhigt, ich war total konfus. Dann habe ich so mich bei meinem Arbeitgeber krank gemeldet, weil ich merkte, meine Hände zittern.
Von der internationalen Gemeinschaft erwartet er nun, dass sie Israels Angriff klar verurteilt.
Nach dem Charta der UNO, Iran ist angegriffen worden. Da muss auch eindeutige Sachen, der Aggressor, auch verurteilt werden.
Für ihn ist es legitim, dass der Iran in den vergangenen Jahren Uran angereichert hat. Dies geschehe allein für zivile Zwecke, behauptet Sada. Aus seiner Sicht wird der Iran ungerecht behandelt.
Und stellen Sie sich vor, Sie haben Öl in Ihrem Land, aber Sie dürfen keine jetzt Raffinerie bauen. Das ist doch konfus.
Ortswechsel. Vor dem eigentlich geschlossenen Konsulat des Iran in Hamburg hat sich eine kleine Kundgebung formiert. Etwa 30 Menschen halten Plakate von Oppositionspolitikern und iranische Flaggen in den Händen. Die Deutsch-Iranerin Sahar Azineh hat den Protest organisiert. Sie befürwortet den israelischen Militärschlag.
Also ich hatte ja lange darauf gehofft, dass es uns nicht mal passiert, weil diese Gespräche, was momentan immer stattgefunden hat zwischen Iran und Trump oder beziehungsweise das Regime von Iran und Trump, das fand ich immer, dass Iran immer versucht hat, das hinzuschieben, bis es Zeit genug hat, Nuklearwaffen anzuschaffen. Und diese Zeit wurde denen einfach jetzt genommen.
Gleichzeitig macht auch sie sich Sorgen.
Ich habe Familie drüben, aber ich bin der guten Hoffnung, dass Israel ja gesagt hat, die wird nicht die Zivilbevölkerung angreifen.
Sahar Azineh hofft, dass die Angriffe Israels auch eine neue Chance für die Opposition im Iran eröffnen.
Und die Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Bevölkerung in Iran, sie sind ja schon so weit, dass sie sagen, wir sind bereit, Opfer zu geben, damit dieses Regime einfach das Ende erreicht hat.
Stimmen aus der iranischen Community zum israelischen Militärschlag auf Iran. Jan Oppel hat sie in Hamburg gesammelt. 3.14 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
In Bremerhaven haben sich in den vergangenen Tagen die Innenminister von Bund und Ländern getroffen. Auf der Tagesordnung ihrer Konferenz standen Themen wie der bessere Schutz von Frauen vor Gewalt oder die Frage nach dem Umgang mit der AfD. Aber zum Abschluss gestern stand aus aktuellem Anlass ein anderes Thema im Vordergrund. Caroline Henken-Behrens über das Treffen und seine Ergebnisse.
Wie schnell sich Sicherheitslagen ändern können, das zeigte sich wieder einmal bei dieser Innenministerkonferenz in Bremerhaven. Denn bevor es am Freitag an die regulären Themen ging, stand die Frage im Raum, welche Folgen die Attacke auf den Iran für Deutschlands Sicherheit hat. CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sieht durchaus mögliche Konsequenzen.
Wir werden sicherheitspolitische Vorkehrungen treffen, um einen erhöhten Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen in Deutschland zu ermöglichen, weil wir darin eine mögliche erste Bedrohungslage sehen, die sich aus der Situation in Nahost mitentwickeln kann.
Vielerorts stehen deshalb bereits zusätzliche Polizisten vor Synagogen. Das eigentliche große Thema der Innenministerkonferenz an der Nordseeküste war aber die Migration. Die soll weiter begrenzt werden, betonte Dobrindt. Die Grenzkontrollen und Zurückweisungen sollen weitergehen. Und auf europäischer Ebene will sich Dobrindt für mehr Grenzschutz einsetzen.
Ich sage aber auch hier, dass es mein Anliegen ist, auf europäischer Ebene dafür zu sorgen, dass dieses GIA-System auch nochmal nachgeschärft und gehärtet wird.
Offenen Widerspruch zur Migrationspolitik des Bundes gab es in Bremerhaven nicht, auch nicht von SPD-geführten Ländern. Einigkeit zu verbreiten, das schien eines der zentralen Ziele der Konferenz gewesen zu sein, auch vom Gastgeber Bremens Innensenator Ulrich Maurer von der SPD.
Es ist die erste Tagung, die wir haben nach Bildung der neuen Bundesregierung. Die Erwartungen, die an uns gerichtet werden, sind hoch. Wir sind geeint, wir sind handlungsfähig.
Die Ministerinnen und Minister von Bund und Ländern einigten sich auf einen besseren Schutz vor Gewalttaten von psychisch Erkrankten. Die Tat in Aschaffenburg, der Messerangriff einer psychisch kranken Frau in Hamburg. Das sind nur zwei Beispiele und es bestehe dringend Handlungsbedarf, sagte Hamburgs Innensenator Andi Grote, SPD.
Wir müssen die Erkenntnisse der Gesundheits- und der Sicherheitsseite besser, früher, umfassender zusammenbringen. Wir müssen ein gemeinsames Risikomanagement aufbauen.
So sollen Mediziner künftig wichtige Informationen über psychische Erkrankungen auch der Polizei zugänglich machen. Und über rechtliche Änderungen soll es möglich werden, Menschen zur Einnahme von Medikamenten zu verpflichten oder eine Therapie zu machen. Auch Frauen sollen über elektronische Fußfesseln künftig besser vor Ex-Partnern oder Gewalttätern geschützt werden. Sobald sich der Mann der Frau nähert, bekommt sie ein Signal auf ihrer Armbanduhr. Spanien hat damit gute Erfahrungen gemacht, so die Minister. In die Zukunft vertagt wurde der Umgang mit AfD-Mitgliedern, etwa im Staatsdienst oder in Bezug auf Waffenbesitz. Bundesminister Dobrindt.
Wir haben uns vereinbart, dass wir eine Arbeitsgruppe einrichten werden, die für den Fall, dass die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem gerichtlich bestätigt wird, eine gemeinsame Bewertung von Bund und Ländern entwickeln soll.
Die Frage, ob AfD-Parteimitglieder für den Staat arbeiten sollten oder nicht, auch sie ist eine bisweilen umstrittene. Bund und Länder wollen hier also abwarten, bis Gerichte geklärt haben, ob die Einstufung der AfD als rechtsextremistisch Bestand hat.
Aus Bremerhaven war das Caroline Henken-Behrens. Wenn es um die Energie bzw. die Energiegewinnung der Zukunft geht, dann ist immer wieder auch von Wasserstoff die Rede. Wenn der nachhaltig erzeugt ist, wird also quasi grün ist, dann sehen viele in ihm eine Alternative zu Kohle, Öl oder Erdgas. Auch im Osten Deutschland ist ein regelrechter Hype um grünen Wasserstoff entstanden, doch der scheint gerade abzuflauen. Der Energieversorger NVAM steigt aus einem Vorzeigeprojekt zum Thema aus und einem großen Wasserstoffwerk südlich von Leipzig droht das komplette aus. Also war's das mit dem Wasserstoff aus dem Osten? Astrid Wolf ist dieser Frage nachgegangen.
Die gute Nachricht zuerst, sagt Jörn-Heinrich Tobaben, Vorstandsmitglied des mitteldeutschen Wasserstoffnetzwerks Hypos. Die Großindustrie sei auf dem Transformationspfad und gehe ihn weiter. Und da spiele auch Wasserstoff eine Rolle. Wasserstoffprojekte der Raffinerie von Total Energies in Leuna oder des Leipziger BMW-Werks zum Beispiel werden weiter umgesetzt. Geändert habe sich hingegen die Markteinschätzung des Mittelstands, sagt Tobaben.
Jetzt kommt so eine Art Reality-Check in der Form, dass man erkennt, grüner Wasserstoff ist unverändert knapp und er ist unverändert sehr teuer in Relation zur klassischen Gasversorgung für wärmegeführte Prozesse in großen Industriestandorten und auch bei Mittelständlern. Und vor diesem Hintergrund haben viele Mittelständler entschieden, diese Projekte on hold zu stellen. Das war absehbar.
Eine Rolle könnte auch spielen, wie die schwarz-rote Bundesregierung die Kraftwerksstrategie der vorherigen Ampelregierung weiterentwickelt. Rot-Grün-Gelb hatte noch vorgesehen, dass neue Kraftwerke H2-ready sein müssen, also so gebaut werden, dass sie künftig auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Das CDU-geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Energie teilt dazu schriftlich mit:
Im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsfraktionen auf die Absicht verständigt, bis 2030 den Bau von bis zu 20 Gigawatt an Gaskraftwerkleistung technologieoffen und schnellstmöglich anzureizen. Die Bedingungen der Ausschreibungen für die geplanten neuen Kraftwerke im Rahmen der überarbeiteten Kraftwerkstrategie sind Gegenstand der derzeitigen Abstimmung und der Gespräche mit der Europäischen Kommission.
Dabei müssten auch europäische Vorgaben und die Klimaschutzziele, die ebenfalls im Koalitionsvertrag stehen, einbezogen werden, meint Nina Scheer, die energiepolitische Sprecherin der SPD im Bundestag.
Insofern muss man sich eben in diesem Gesamtkontext gut überlegen, ob Gaskraftwerke, die nicht wasserstofffähig sind, also nicht H2-Readiness können, ob die dann wirklich auch so zukunftsfähig sind und auch ökonomisch sinnvoll sind. Das muss eben mitbedacht werden in den Plänen, die es jetzt vorzulegen gilt.
Auch ihr Parteikollege und Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panther spricht sich im Interview bei MDR aktuell dafür aus, dass die geplanten Kraftwerke H2-ready sind. Er setzt weiter auf Wasserstoff.
Da müssen wir kurz unterbrechen. Wir haben einen Falschfahrer auf der B62 Siegen-Biedenkopf. Zwischen Siegen-Eiserfeld und Rinsenau kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie hier äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B62 Siegen-Biedenkopf zwischen Siegen-Eiserfeld und Rinsenau ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht hier in beiden Richtungen. Und jetzt weiter mit dem Beitrag von Astrid Wulff über die Situation beim Thema Wasserstoff in Mitteldeutschland.
Wir wollen die Strategie ganz klar weiterverfolgen. Wir sind nicht dafür gewesen, auch in den letzten Jahren, dass man so einen Hype um den Wasserstoff macht. Genauso wenig sollte man aber jetzt ins Tal der Tränen gehen. Wasserstoff wird eine wichtige Rolle spielen in der Zukunft für unsere Energiesicherheit. Das wird auch gebraucht von der Industrie, aber wir werden ihn auch grundsätzlich brauchen, eben unserer Meinung nach bei Kraftwerken zur Versorgungssicherheit.
Den Wasserstoff-Hype kritisiert auch Jörn-Heinrich Tobaben vom Mitteldeutschen Wasserstoffnetzwerk. Wasserstoff könne nur ein Teil der Lösung sein. Nun sei Realität eingekehrt und das sei auch gut so.
Der Stichtag.
Mögen Sie Blues? Dann ist Ihnen der Name Rory Gallagher mit Sicherheit nicht unbekannt. Der irische Gitarrist hat nicht nur in seiner Heimat den Ehrentitel Meister des Blues getragen und dieser Titel, der hat ihn überlebt, denn heute vor 30 Jahren ist Rory Gallagher gestorben.
Verwaschene Jeans, kariertes Baumwollhemd und eine abgewetzte Fender Stratocaster. So sieht der irische Blues aus. Und Rory Gallagher lebt diesen Blues. Impulsiv, unverfälscht, energiegeladen. Durch seine mitreißenden Live-Auftritte wird Gallagher Anfang der 70er Jahre zum Star. Ein Anti-Star. Zu einer Zeit, als Rockmusiker anfangen, sich zu schminken und Glitzerklamotten zu tragen. Aber er schert sich nicht um Show-Effekte und Posen. Rory Gallagher wächst in der irischen Stadt Cork auf. Seine ersten Griffe lernt er noch auf einer Plastikgitarre. Zum 9. Geburtstag bekommt er eine richtige geschenkt. Rory übt und kann sich mit 12 Jahren endlich seine erste E-Gitarre kaufen. Eine mit einem 30 Watt Verstärker. Er ist fasziniert von Skiffle, Folk und Rock'n'Roll. Aber er hat keine Platten, also hört Rory viel BBC, um die Musik seiner Helden aufzusaugen.
Lonnie Donegan and his Skiffle Group. I learned all these songs and they were doing Woody Guthrie songs, Lead Belly, bluesy kind of stuff. But later on I kind of got into Eddie Cochran, Buddy Holly, Gene Vincent.
1963, mit gerade mal 15 Jahren, wird er Mitglied der Fontana Showband, natürlich nur mit einer Stratocaster. I'm trying to save our old man's throwdown. In seiner eigenen Band Taste hört alles auf sein Kommando. Manchmal degradiert er seine Musiker zu Statisten und spielt bei Konzerten spontan auch schon mal 3 Solonummern hintereinander. Taste rocken unter anderem im Hamburger Star Club und treten auch im Beat Club von Radio Bremen auf. If the day was any longer, could I change your mind? Gallaghers Karriere hätte durchaus anders verlaufen können. Er hätte Eric Clapton bei Cream ersetzen oder bei den Stones einsteigen können. Auch die Purple fragen bei ihm an. Aber Rory will das alles nicht. er will das.
Liebe Freunde, heute bei uns zu Gast, live im Rockpalast, Rory Gallagher.
Am 23. Juli 1977 eröffnet er in Essen die erste Rockpalastnacht in der ARD. Rory Gallagher hat gut 20 Alben veröffentlicht, aber es gibt noch mehr zu entdecken. Heute kümmern sich sein Bruder und dessen Sohn um den musikalischen Nachlass. Einige unveröffentlichte Schätze haben sie bereits aufgespürt, darunter auch das Album Notes from San Francisco. (1995) bekommt der Sänger und Gitarrist eine neue Leber, erkrankt aber nach der überstandenen Transplantation an einer Virusinfektion. Heute vor 30 Jahren starb Rory Gallagher. Er wurde nur 47 Jahre alt. Der Blues war sein Lebenselixier.
Der Stichtag von Bert Schlesermann war das und wir haben noch eine Falschfahrermeldung für die B27 Stuttgart-Heilbronn. Zwischen der B10 im Dreieck Stuttgart-Zuffenhausen und der Marbacher Straße in Ludwigsburg kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie auch hier äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B27 Stuttgart-Heilbronn zwischen Zuffenhausen und der Marbacher Straße in Ludwigsburg ein Falschfahrer. Vorsicht hier in beiden Richtungen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Marcel Stober. Der Deutsche Fußballbund will sich bewerben, die Europameisterschaft der Frauen 2029 auszutragen. Bis zuletzt waren 11 mögliche Spielorte auf der Liste. Für die endgültige Bewerbung wurde jetzt aber auf 8 Städte reduziert. Volker Hirt.
Gespielt werden soll in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. Insgesamt 11 Städte hatten sich um die Austragung beworben. 3 werden nicht zum Zuge kommen: Gelsenkirchen, Rostock und Berlin. Bei der Auswahl ging es um die Wirtschaftlichkeit, die regionale Verteilung der Standorte oder die Erfüllung der UEFA-Turnieranforderungen. Die finalen Unterlagen müssen bis Ende August eingereicht werden. Die Entscheidung über den Ausrichter der Frauen-Europameisterschaft 2029 erfolgt noch in diesem Jahr. Im Dezember.
Interesse an der EM 2029 haben außerdem Italien, Polen, Portugal sowie Dänemark und Schweden bekundet. Eine ehemalige deutsche Nationalspielerin hat unterdessen ihre Karriere beendet. Olympiasiegerin Melanie Leupolz macht Schluss mit professionellem Fußball. Die 31-Jährige hat zuletzt bei Real Madrid gespielt und gewann mehrfach davor den Meistertitel in Deutschland und in England. Vor 2 Jahren absolvierte Leupolz ihr letztes Länderspiel. Alexander Zverev steht im Halbfinale des Rasentennisturniers von Stuttgart. Der Weltranglistendritte gewann auch seine zweite Partie in 2 Sätzen, dieses Mal gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima. Auch sein nächster Gegner kommt aus den USA und heißt Ben Shelton. Zverev hat zuvor schon 24 Titel auf ATP-Level gewonnen, allerdings noch keinen auf Rasen. Ebenfalls ins Halbfinale geschafft hat es Tatjana Maria beim Turnier in London. Sie startete als Qualifikantin in den Wettbewerb und schlug jetzt die frühere Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina. Nun trifft sie im Halbfinale auf die Australian Open-Siegerin dieses Jahres Madison Keys. In München findet eine Woche lang der Weltcup im Schießen statt. 654 Athleten aus 73 Nationen sind dabei. Und jetzt am Freitag gab es beim Schießen mit der Schnellfeuerpistole gleich 2 deutsche Medaillen. Erich Wartusch war dabei.
Zwischendurch gab's richtig viel Jubel für diesen Auftritt. Gleich 2 Deutsche durften nach dem Wettbewerb mit der Schnellfeuerpistole zur Siegerehrung. Florian Peter bei Olympia im vergangenen Jahr noch knapp als 4. an der Medaille vorbeigeschrammt. Dieses Mal war der Südhesse der Stärkste in der Qualifikation und zog das dann auch im Finale durch. Platz 2 für ihn.
Also die erste große Hürde ist bei mir zumindest immer die ersten 4 Serien. Wenn die vorbei sind, dann ist schon mal so dieses, man ist nicht Letzter geworden oder man hat die erste Hürde geschafft. Und wenn man da schon mal gut anfängt, das hilft dann schon, dass es generell man entspannter ist.
Dass Emanuel Müller Dritter wird, damit hatte er vermutlich nicht einmal selbst gerechnet. 33 ist er schon, stand viele Jahre lang im Schatten der starken deutschen Konkurrenz. Plötzlich aber läuft's für ihn, selbst im Stechen um Platz 3 blieb er abgeklärt.
Eine Belohnung von vielen Jahren Arbeit, es war wirklich ein langer Weg, mega, ein mega krasses Gefühl. Das Starterfeld ist unglaublich stark. Da geht so viele Dinge im Kopf vor, das ist Wahnsinn. Und es hat aber funktioniert, den Fokus zu behalten und deswegen bin ich happy.
Nur für den Weltcupsieg hat es nicht gereicht. Zu stark war der Franzose Jean Quiquempoix.
Ein Duell Deutschland gegen Frankreich wartet auch in der Handball-Champions League. Da findet an diesem Wochenende das Final Four in Köln statt. Gleich zwei deutsche Mannschaften spielen noch um den größten internationalen Vereinstitel im Handball, Magdeburg und Berlin. Die Füchse Berlin wurden ja erst kürzlich deutscher Meister und jetzt kann das Team rund um Welthandballer Matthias Gitzel noch einen draufsetzen. Im Halbfinale trifft man jetzt erstmal auf HBC Nantes aus Frankreich.
Ich habe vorgesagt und ich will noch gern das nochmal sagen, dass ich finde, wir sind der beste Mannschaft in der Welt, wenn wir spielen gut Handball. Und da muss man natürlich gucken, wir können gut Handball spielen in Langsens Arena mit 20.000 Zuschauern und so weiter. Mit diesem Druck, das kommt. Das ist auch ein großes Wochenende für viele Spieler in die Vereine.
Also Gitzel mit seinen Berlinern gegen Nantes und Magdeburg trifft auf Barcelona. Am Sonntag finden dann Finale und auch das Spiel um Platz 3 in Köln statt.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Sowohl aus Israel als auch aus dem Iran werden heute Nacht neue gegenseitige Angriffswellen gemeldet. Es soll schwere Explosionen rund um die iranische Hauptstadt Teheran gegeben haben und Einschläge in einem Vorort der israelischen Metropole Tel Aviv. Zahlreiche Menschen sollen verletzt worden sein. Unsere Istanbul-Korrespondentin Pia Masurczak berichtet, was über neue Angriffe auf den Iran bekannt ist.
Was wir gesichert sagen können, ist, dass es Angriffe auf die Anreicherungsanlage in Natanz gab, mehrfach tatsächlich. Es sind Anlagen in Isfahan und in Fordow auch am Abend angegriffen worden. Da spricht die israelische Regierung von schweren Zerstörungen. Das lässt sich schlecht von außen überprüfen. Das erklärte Ziel dieser verschiedenen Aktionen, dieser verschiedenen Wellen, ist die Schwächung des Atomprogramms. Die israelische Armee will die Anlagen in Natanz und Isfahan, wie gesagt, schwer beschädigt haben. Da muss man aber immer dazu sagen, Experten sind sich eigentlich einig, dass sich dieses Atomprogramm an seinen vielen Standorten mit seinen vielen kleinen Teilen militärisch nicht so einfach beenden lässt.
Der deutsche Außenminister Wadefuhl setzte seine Krisenreise im Nahen Osten fort. Heute ist er zu Besuch in Saudi-Arabien und das beherrschende Thema dürften die gegenseitigen Angriffe von Israel und dem Iran sein. Aus Kairo Christina Nagel.
Der deutsche Außenminister will vorerst in der Region bleiben. In Riad ist heute ein Treffen mit seinem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan geplant. Dabei wird es nicht nur um die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen und die Gegenschläge gehen. Thema dürfte auch die katastrophale humanitäre Situation in Gaza und die Zukunft des Küstenstreifens sein. Gaza, hatte Wadefuhl zu Beginn seiner Reise erklärt, sei eine offene Wunde. Zur Ruhe werde der Nahe Osten erst kommen, wenn es auch Perspektiven für die Palästinenserinnen und Palästinenser gebe und eine Zwei-Staaten-Lösung.
3 Monate nach dem Brand in einer Disco in Nordmazedonien beginnt die juristische Aufarbeitung. Gegen 34 mutmaßlich Verantwortliche wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter ihnen sind ehemalige Minister und hochrangige Beamte. Der Brand in Nordmazedonien war bei einem Hip-Hop-Konzert durch Pyrotechnik ausgebrochen. 62 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. In London findet heute die traditionelle Geburtstagsparade Trooping the Colour zu Ehren von König Charles statt. An der prunkvollen Zeremonie nehmen hunderte Soldaten, Pferde und Musiker teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham Palasts einen Überflug von Kampfflugzeugen verfolgen. Charles hat eigentlich erst im November Geburtstag, er wird 77, die Militärparade wird aber immer im Juni gefeiert, wenn besseres Wetter zu erwarten ist. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber viel Sonne, im Westen mehr Wolken und später kräftige Schauer und Gewitter, 30 bis 36 Grad an Nord- und Ostsee, etwas kühler. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Wir haben immer noch einen Falschfahrer auf der B27 Stuttgart-Heilbronn zwischen Zuffenhausen und der Marbacher Straße in Ludwigsburg. Ist er unterwegs, bitte fahren Sie hier äußerst rechts und überholen Sie nicht. Achtung auf der B27 Stuttgart-Heilbronn zwischen dem Abzweig von der B10 in Zuffenhausen und der Marbacher Straße in Ludwigsburg ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Wir haben aber auch eine Entwarnung für die B62 Siegen-Biedenkopf zwischen Siegen-Eiserfeld und Rinsenau. Ist kein Falschfahrer mehr unterwegs. unterwegs. Auf der B74 Käthe-Kollwitz-Straße in Osterholz-Scharmbeck im Verlauf der Westerbecker Straße bis Wesermünder Straße werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Bitte Vorsicht auch hier. Und dann kommen wir noch zu den Sperrungen, die es in Deutschland gibt an diesem Wochenende wegen Bauarbeiten. Betrifft unter anderem die A1 Bremen, Osnabrück zwischen Kloppenburg und Vechta. Bis Montag früh um 5 Uhr ist die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt. Ebenfalls bis Montag früh um 5 dicht ist die A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Stelling und Heimfeld. Sie können hier ab Neumünster Süd über die B205, die A21 und die A1 zum Horster Dreieck ausweichen. Weiter auf der A7 Richtung Süden, Richtung Kassel, noch eine Sperrung zwischen Rüden und Seesen. Die dauert allerdings nur bis morgen früh um 5. Bis Montag früh um 5 dagegen gesperrt ist auch der Emscher Schnellweg, Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Bottrop Süd und Essen Nord. Und in Berlin die A100, A113 zwischen Tempelhofer Damm und Spätstraße. Diese Sperrung gilt für beide Richtungen ebenfalls bis Montag früh um 5.
Die ARD Infonacht.
Mit Marius Zekri am Mikrofon einen schönen guten Tag. Und wir haben gerade noch die Entwarnung reinbekommen für die B27 Stuttgart-Heilbronn. Zwischen Zuffenhausen und der Marbacher Straße in Ludwigsburg ist jetzt ebenfalls kein Falschfahrer mehr unterwegs. Und damit schauen wir auf die Lage im Nahen Osten, die nach dem israelischen Angriff auf den Iran immer weiter eskaliert. Beide Länder starten nun immer wieder Angriffe, drohen sich weitere Eskalationsszenarien an. Wir halten Sie hier in der ARD-Infonacht ja darüber ständig auf dem Laufenden. Die ganze Eskalation begonnen hat ungefähr vor etwas mehr als 24 Stunden, als das israelische Militär Ziele im Iran angegriffen hat. In den ARD-Tagesthemen gestern hat Jesse Wellmer mit dem israelischen Historiker Moshe Zimmermann darüber gesprochen. Der ist Antisemitismusforscher, hat nicht nur an der Universität in Jerusalem für Jahrzehnte gelehrt, sondern war auch Gastprofessor an deutschen Unis. Und er steht der Politik der Regierung von Israels Regierungschef Netanyahu kritisch gegenüber. Er bewertet den Großangriff Israels auf den Iran als Flucht nach vorn. Und die erste Frage an ihn deswegen, ob er diese Flucht nach vorn denn nachvollziehen könne.
Das ist die Logik von Netanyahu. Das ist die Logik der israelischen Politik. Also wenn wir nicht aus der Sackgasse kommen können, dann üben wir eben das, die Flucht nach vorne. Also noch weiter, mehr Aggression zu zeigen, um den Feind zu zerschlagen. Und da gibt es mehr als nur einen Feind. Jetzt haben wir den größten Feind in der Umgebung, Iran, angegriffen. Das ist die Logik der israelischen Politik mit dieser israelischen Regierung oder mit den israelischen Regierungen mindestens der letzten 20 Jahre.
Nun sieht Israel sich ja in seiner Existenz bedroht, auch und besonders durch das iranische Atomprogramm. Gibt es denn aus Ihrer Sicht einen Lösungsansatz, der anders aussieht als diese militärische Flucht nach vorn?
Der Ansatz, den gab es schon mit dem Atomabkommen aus dem Jahr 2015, aus der Zeit von Obama. Da gibt es Kontrollen, internationale Kontrollen. Auf diese Art und Weise kann man mäßigend auf die Kontrahenten wirken. Aus diesem Abkommen ist Amerika ausgestiegen. Israel war immer dagegen und das ist Israel unter Netanyahus Regierung. Und deswegen entwickelt sich das eben in dieser Richtung. Immer muss man sich überlegen, es gibt eine Alternative zu einer kriegerischen Auseinandersetzung. Die Bereitschaft dazu muss auf beiden Seiten sein. Und was sehr wichtig ist, dass sich irgendjemand meldet, also die internationale Gemeinschaft, um zwischen den beiden zu vermitteln. Das hat man praktisch seit dem Jahr 2018 aufgegeben. Man redet ab und zu mal über so ein Abkommen, aber in der Tat entwickelt sich das von selbst in Richtung Konfrontation. Und da kommt der Punkt, wo Netanyahu entscheidet, jetzt müssen wir angreifen. Es hätte schon im April passieren können, ist jetzt passiert.
Herr Zimmermann, Donald Trump hat sich gemeldet und die Angriffe als exzellent gelobt und dem Iran aufs Schärfste gedroht. Wie bewerten Sie die Rolle des amerikanischen Präsidenten in diesem Konflikt?
Also er ist mindestens indirekt beteiligt. Also die Abstimmung zwischen Israel und Amerika, die muss es geben. Das sieht man, wenn man sich mit dem Abwehrsystem da auskennt. Die Amerikaner sind beteiligt, die Jordanier sind beteiligt. Das ist zusammen irgendwie schon vorher vorgedacht mindestens. Aber das ist keine direkte Unterstützung. Und bei Trump muss man ernst nehmen, nicht nur das, was er sagt. Das ist das Problem. Er kann das oder da etwas anderes sagen. Wenn Israel erfolgreich ist, wird er hinter Israel stehen. Wenn es zu einem Debakel führt, dann wird er im Nachhinein sagen, okay, ich habe die Israelis gewarnt.
Die Angriffe sind der militärische Höhepunkt eines jahrzehntelangen Konflikts. Worauf müssen sich die Menschen in Israel einstellen?
Also erstens kurzfristig auf diese Situation in den nächsten Tagen. Also ich bin erst vor 3 Tagen hierher gekommen nach Berlin und ich weiß Bescheid. Die Raketen einmal am Tag fliegen aus Jemen in Richtung Israel. Und wenn die fliegen, müssen wir alle in die Luftschutzkeller oder Räume. Darauf muss man sich kurzfristig einstellen. Aber das große Problem ist eben, was danach kommt. Also wenn Israel getroffen wird von Raketen, wenn es weitergeht, wenn der Flugverkehr lahmgelegt wird, dann befindet sich Israel in einer neuen Situation. Und da ist die Frage, ist man tatsächlich darauf vorbereitet oder machte man sich nur Illusion, dass man damit leben kann? Wir leben jetzt seit 1,5 Jahren mit einem Krieg. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen kann, gegen Iran für eine längere Zeit Krieg zu führen.
Herr Zimmermann, das eine ist ja die Gewöhnung und das andere ist die Rückendeckung, die Zustimmung. Glauben Sie, dass die Mehrheit der Israelis das Vorgehen für richtig hält?
Es ist immer so, also wenn ein Krieg beginnt, steht die Mehrheit der Bevölkerung hinter der Regierung. Das ist eigentlich unanständig, die Regierung nicht zu unterstützen und auch die Propaganda oder die Aufklärung, die von Seiten der Regierung kommt, kommt auch bei den Leuten an. Also jetzt hat man sich bedroht gefühlt, man ist überzeugt, es gab keine andere Alternative. Deswegen müssen wir hinter dem Militär auf jeden Fall, aber hinter der Regierung stehen. Dann entwickelt sich dann in der Bevölkerung auch etwas mehr Skepsis, wenn es länger dauert, wenn man darunter leidet, wenn Leute getötet werden, wenn man auch wirtschaftlich getroffen ist. Und dann beginnt die Skepsis eine Wirkung zu haben. Aber da haben wir noch einen langen Weg bis dorthin.
Sagt der Historiker Moshe Zimmermann in den ARD-Tagesthemen. Am Wochenende also. Ab heute, da treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 7 großen Industrienationen in Kanada zum G7-Gipfel. Und da gibt's einiges zu besprechen. Aktuell die brisante Lage im Nahen Osten, natürlich auch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Mögliche Sanktionen gegen Russland und die Unterstützung für die Ukraine stehen natürlich auf der Tagesordnung. Und der Krieg ist auch das Thema unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien. Die aktuelle Ausgabe jetzt mit Stefan Niemann und Kai Küstner. Und der beginnt diese Folge mit dem Veteranentag, der morgen das erste Mal in Deutschland begangen wird. Und mit der Ausstattung der Bundeswehr. Über beides hat Kai Küstner mit Marcel Bonert vom Bundeswehrverband gesprochen.
Wir haben Ende dieses Monats den NATO-Gipfel und auf diesem NATO-Gipfel werden wir vermutlich massive Mehrforderungen auch in Richtung Deutschland haben, sowohl was unser Material angeht, als auch was unser Personal angeht. Und ich habe sogar meine Zweifel, ob die Zahl, die Boris Pistorius da genannt hat, ob die ausreicht, ehrlich gesagt.
Das war die skeptische Stimme von Marcel Bonert, Oberstleutnant und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Die Zahl, von der Bonert da spricht, ist die von Verteidigungsminister Boris Pistorius neulich in den Raum gestellte 60.000, so lautete sie, bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten bräuchte die Bundeswehr, um ihre NATO-Ziele zu erfüllen. Schon das hat für die eine oder andere heruntergeklappte Kinnlade damals gesorgt. Marcel Bonert aber sagt, mit 60.000 werde man wohl nicht auskommen. Wenn man sich die NATO-Anforderungen ansehe, werde man wohl eher 80.000 brauchen. Was das alles mit dem am 15. Juni erstmalig stattfindenden Veteranentag zu tun hat, dazu gleich mehr in unserem Schwerpunkt. Aber wir sind in diesem Interview auch, ich will jetzt nicht sagen abgedriftet, aber immer wieder auf die Frage gekommen, leistet so ein Veteranentag nicht einer Militarisierung Vorschub? Sind wir zu alarmistisch, was die russische Bedrohung angeht? Und dazu passt sehr gut zu dieser Frage, Stefan, dass Teile der SPD ein wirklich heiß diskutiertes sogenanntes Friedensmanifest veröffentlicht haben dieser Tage.
So ist es. Rund 100 Mitglieder des linken Flügels haben wenige Wochen vor dem Parteitag dieses Manifest unterzeichnet. Das fordert, im Konflikt mit Russland nicht nur auf militärische Stärke zu setzen, sondern auch auf Diplomatie. Der Appell also, weniger Aufrüstung, mehr Gespräche mit Russland. Auch Ralf Stegner hat unterschrieben und er beschreibt seine Skepsis gegenüber der massiven Aufrüstung so.
Ich glaube, dass es besser ist, wenn wir unsere Ressourcen dafür verwenden, auf gemeinsame Sicherheit hinzusteuern. Die passiert nicht unter Freunden, ich sage es nochmal, es ist eine schwierige Sache. Über Waffen kann öffentlich jeder Trottel reden, auch der ein Gewehr nicht unterscheiden kann von einem Regenschirm. Aber Diplomatie findet hinter verschlossenen Türen statt.
Aber wie man mit einem nicht verhandlungsbereiten Russland und ja auch unsere Demokratie hier mit hybrider Kriegführung bekämpfenden Kreml ins Gespräch kommen will, das ist mir zumindest noch nicht so richtig klar geworden. Aber wie kommt denn dieses Manifest bei der SPD-Parteiführung an, die ja eigentlich mal einen anderen Russlandkurs eingeschlagen hatte und den auch fortführen wollte?
Das stimmt. Die Partei- und Fraktionsspitze zeigt sich mäßig begeistert. Der Vorsitzende Lars Klingbeil versuchte, die Kontroverse kleinzureden und meinte wörtlich, militärische Stärke und diplomatische Bemühungen seien doch zwei Seiten derselben Medaille. Ziemlich entnervt klang etwa Verteidigungsminister Pistorius, der ja gerade wieder in Kiew war, um der Ukraine Deutschlands Solidarität zu versichern und Rüstungskooperationen voranzutreiben. Den Autoren des Manifestes wirft Boris Pistorius Realitätsverweigerung vor, was ja im Klartext heißt, Kai, dass seine Parteifreunde die Wirklichkeit nicht wahrhaben wollen.
Wladimir Putin hat jeden Versuch von Gesprächen über schon nur eine Waffenruhe sabotiert oder eben verhindert und gar nicht erst wahrgenommen und gleichzeitig die schlimmsten nächtlichen Angriffe auf zivile Einrichtungen der Ukraine fliegen lassen mit bis zu 400, 500 Drohnen und Marschflugkörpern und Raketen. Das ist eine Antwort, eine nonverbale Antwort auf jedes Friedensangebot. Also wer ist eigentlich hier derjenige, der sich diplomatischen Bemühungen verweigert? Wir sind es nicht in Deutschland oder in Europa. Der Verantwortliche sitzt in Moskau.
Ich fürchte, dieses Papier wird die SPD und auch uns noch weiter beschäftigen. Du hast ja, Stefan, den Ukraine-Besuch von Pistorius schon angesprochen. Was hatte der Verteidigungsminister da im Gepäck, außer der Versicherung, dass auch die neue Bundesregierung, dass Deutschland also weiter an der Seite der Ukraine steht?
Ja, Pistorius hat weit mehr als warme Worte mitgebracht nach Kiew, vor allem zusätzliche Finanzhilfe für 1,9 Milliarden Euro, mit denen die Ukraine selbst Waffen, Munition und Ausrüstung produzieren soll. In Zusammenarbeit mit deutschen Rüstungsfirmen, das ist eine neue Stufe der Unterstützung, wie auch Gastgeber Selenskyj betonte, der Deutschland zu den stärksten Unterstützern seines Landes zählt inzwischen.
Sind denn solche gemeinsamen Rüstungsprojekte vielleicht auch ein wenig Ausgleich dafür, dass die Bundesregierung ja dem von Russland überfallenen Land auch weiterhin keine Taurus-Marschflugkörper liefern will, wie der Verteidigungsminister ja vor Journalisten in Kiew jetzt nochmal klargestellt hat?
Ja, das mag sein. Pistorius selbst wollte da keinen Zusammenhang herstellen. Denn natürlich ist die Ukraine vor allem bei der Flugabwehr weiterhin auf westliche Unterstützung angewiesen. Und über die kommenden 3 Jahre wird Deutschland auch weitere IRIS-T-Flugabwehrsysteme liefern, wofür sich der ukrainische Präsident Selenskyj in Kiew bedankte. Aber Pistorius betonte, das ist mir aufgefallen, bei seinem Besuch mehrfach, was sich inzwischen auch in der NATO und der EU durchzusetzen scheint. Waffenlieferungen und Ringtausche sollen zunehmend durch Vor-Ort-Produktion von Waffen und Munition ersetzt werden. Trotz des anhaltenden Krieges ist die Rüstungsindustrie der Ukraine nämlich nicht nur leistungsfähig, sie reagiert auch bemerkenswert schnell auf technologische Veränderungen, etwa im Hinblick auf den Einsatz und die Abwehr von Drohnen oder künstliche Intelligenz im Krieg.
Damit sind wir bei der militärischen Lage. Was gibt es da Neues von den Frontlinien aktuell?
Ja, ich will es heute kurz und knapp halten, was aber nicht heißen soll, dass Putins Angriffskrieg irgendwie Pause macht. Im Gegenteil, laut ukrainischer Luftwaffe hat Russland in der Nacht zum Freitag mit Dutzenden Kampfdrohnen vom Typ Shahed und weiteren Drohnen angegriffen. auch 4 ballistische Iskander-Raketen MKN-23 seien auf die Ukraine abgefeuert worden. Es gab 4 Tote und 24 Verletzte bei verschiedenen Angriffen auf vornehmlich zivile Ziele. Betroffen unter anderem die Regionen Cherson, Kharkiv und Saporischschja. Und abseits von den anhaltenden massiven Luftangriffen auf ukrainische Städte, die ja mit wenigen Unterbrechungen seit Tagen anhalten, haben Beobachter dieses Krieges den Eindruck, dass die Sommeroffensive der Angreifer faktisch begonnen hat. Russische Truppen wollen augenscheinlich vor allem weitere Teile des Donetsk-Beckens besetzen, rücken aber auch im Norden vor, vor allem im Bezirk Sumy, der ja schon eine Weile unter Druck steht, wie du hier zuletzt berichtet hattest, Kai.
Ja, vielen Dank für diesen Überblick, Stefan. Nun begeht zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt Deutschland an diesem Sonntag und dann in Zukunft an jedem 15. Juni einen Veteranentag. Ein Tag zu Ehren aller noch aktiven, aber auch ehemaligen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.
Es geht um die Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben und die ihr Leib und Leben für unser Land einsetzen. Und es geht um ihre Familien.
So hat es Verteidigungsminister Boris Pistorius formuliert beim Bundestagsbeschluss für diesen Veteranentag im April vergangenen Jahres. Über hohe Ansprüche in schwierigen Zeiten, über eine Debatte, bei der, siehe SPD-Manifest, nicht wenige meinen, wir verfallen in Alarmismus und Militarismus. Und über die Frage, wie weit voneinander entfernt Gesellschaft und Truppe weiterhin sind, spreche ich mit Oberstleutnant Marcel Bonert. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, also der Interessenvertretung der Soldatinnen und Soldaten. Meine erste Frage an Herrn Bonert lautete, jetzt könnte man sagen, dass Veteranen jetzt mehr Anerkennung erhalten sollen, ist eine durchschaubare Taktik, denn die Bundeswehr braucht unbedingt Personal angesichts der russischen Bedrohung. Von bis zu 60.000 zusätzlichen Kräften hatte Verteidigungsminister Pistorius ja vor ein paar Tagen gesprochen. Ist doch klar, dass Soldaten da Würdigung erfahren müssen, sonst kommen sie ja nicht zur Truppe. Ist das genau der Hintergrund?
Naja, die Veteranenbewegung, sage ich mal, hat mit Beginn der Auslandseinsätze sich angefangen zu bilden. Also Anfang der 1990er Jahre und den letzten 3 Dekaden war die Bundeswehr eben massiv in diesen Auslandseinsätzen engagiert. So. Und in der Tat ist es so, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine Anfang 2022 dazu geführt hat, dass wir einen neuen Fokus auf dieses Thema hatten und auch wir als Bewegung uns neu formiert haben. So. Und es gab die Invictus Games 2023 in Düsseldorf. Das ist eine große internationale Veranstaltung, paralympisch gewesen, wo man Anerkennung und Wertschätzung für die Olympioniken sozusagen, also die verwundeten, traumatisierten, verletzten Soldatinnen und Soldaten international dort ausgedrückt hat. Und das war so ein bisschen Katalysator für das Thema hierzulande. Mag sein, dass das, was in der Ukraine passiert, so tragisch es ist, auch in dieses Thema eingezahlt hat. In jedem Fall ist es in dieser Zeit größer geworden. Und wir haben dann Anfang 2024 die Entscheidung dafür gehabt, dass wir einen solchen Veteranentag jetzt begehen. So, der hat natürlich vor allem den Schwerpunkt Anerkennung und Wertschätzung für diejenigen, die bereit sind, ihr Leben in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, im weitesten Sinne. Wenn er auch noch zur Imagepflege der Bundeswehr beiträgt oder dafür, dass Menschen so ein bisschen die Distanz zur Bundeswehr verlieren und diese Black Box sich für sie öffnet, dann ist das gut. Und Verteidigung ist ohnehin nur noch gesamtgesellschaftlich und gesamtstaatlich möglich. Wenn man hier Bundeswehrgesellschaft enger zusammenbringen kann, dann ist es doch für uns alle eine gute Sache.
Kommt denn dann der Veteranentag, wenn Sie die Auslandseinsätze ansprechen, wie den in Afghanistan oder auch den in Mali, kommt der dann nicht zu spät? Hätte es den nicht längst geben müssen, weil diese Ära von Auslandseinsätzen, dieser großen Auslandseinsätze, die ist ja eigentlich schon wieder vorbei.
Die neigt sich jetzt dem Ende entgegen, so ist es. Wir sind sehr spät dran damit. Man muss das natürlich vor dem Hintergrund unserer Historie verstehen, vor der dunklen Zeit des Nationalsozialismus und vor einer gewissen Militärskepsis, die wir in unserem Land schon spüren, ne? Die sich aber eben auch seit Februar 2022 ändert. Das lässt sich auch in Studien nachweisen. Die Bevölkerung ist heute sehr bereit, weit überwiegend mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben, Soldatinnen und Soldaten zu ehren, auch für ein Wehrpflichtmodell oder ähnliches. Also da hat sich wirklich was verschoben und das spürt man auch, wenn man in Uniform außerhalb von Kasernen unterwegs ist heutzutage.
Sie haben die deutsche Geschichte angesprochen und es gibt ja auch weiterhin diese Kritik am Veteranentag, der würde einer Militarisierung oder Verherrlichung des Soldatenberufs gleichkommen. Ist diese Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt in irgendeiner Form?
Na, wir müssen als demokratische Gesellschaft solche Kritik natürlich aushalten und dass es eine Debatte in Bezug auf Militarisierung gibt in einer Phase, in der wir sehr massiv wieder in die Bundeswehr investieren, ist klar und das war irgendwie auch absehbar. Ja, wir haben ja im Laufe der Woche gerade das Manifest im Umfeld der SPD für Frieden in Europa in den Medien heiß diskutiert. Ich glaube, ne, wie viele andere auch, dass da eine Menge Verklärung drin ist und eine Menge Naivität gegenüber dem, was wir in Russland und auch China, Iran und Nordkorea sehen. Deshalb glaube ich, dass wir durchaus als Gesellschaft das diskutieren müssen. Bin aber der Meinung, dass vieles von dem, was wir jetzt gerade tun, tatsächlich alternativlos ist. So.
Herr Bonert, lassen Sie uns zum Ende noch mal ein bisschen wegschwenken, auch vom Veteranentag, obwohl das letztlich ja auch mit dem Thema Anerkennung zu tun hat. Wie weit sind wir aus Ihrer Sicht auf dem Weg hin zu einer besser ausgestatteten Bundeswehr? Und wird Geld allein die Probleme tatsächlich lindern können, jetzt wo der Verteidigungshaushalt ja massiv aufwachsen soll, finanziell zumindest?
Ja, wir haben die Bundeswehr seit Beginn der 1990er Jahre, wir sprachen schon über 30 Jahre Auslandseinsatz, seitdem kaputt gespart. Und das hat sich in der ganzen Breite niedergeschlagen, bei Personal, Material, Infrastruktur. Und wir sind seit Februar 2022 sehr langsam dabei, das Ganze wieder hochzudrehen. So, ich glaube, dass die neue Regierung da ein sehr klares Statement gesetzt hat. Im Grunde scheint ja der große Aufweckruf nicht gewesen zu sein, der Februar 22, weil da war ein Jahr später alles wieder im Ruhemodus, sondern der große Aufwachgong, der kam im Grunde erst im Februar 2025, also dieses Jahres, als nämlich J.D. Vance eine Rede gehalten hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz und kurz danach die Eskalation mit Zelensky im Oval Office stattgefunden hat, wo hier erstmal deutlich klar geworden ist, Achtung, Achtung, wir haben jetzt nicht nur mit einem Epochenbruch, wie der Bundespräsident es zu tun, also eine Zeitenwende, weil Russland die Ukraine überfallen hat, sondern es ist ein doppelter Epochenbruch. Wir müssen schauen, ob diese transatlantische Beziehung, also unser Verhältnis zu den USA, ob das eigentlich noch so stabil ist, wie wir bisher davon ausgegangen sind. Und ob im Falle einer Eskalation an der Ostflanke möglicherweise alle 32 NATO-Staaten wirklich gemeinschaftlich die Bündnisverteidigung übernehmen würden. Also erst dieser mögliche geringere Einbringung der USA hat erstmal dazu geführt, dass wir gesagt haben im Februar, noch bevor die neue Regierung in Amt und Würden war, Aussetzung der Schuldenbremse ab 1% des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr und 500 Milliarden Euro Sondervermögen zur Infrastruktur, die ja auch, ich sag mal, auf Bundeswehr einzahlt, wenn man Straßennetz, Schienennetz und so weiter damit in den Blick nimmt. So. Bundeswehr ist in einem Riesenspagat, nämlich zwischen Personal, Material, Infrastruktur, die marode sind oder runtergewirtschaftet. Wir haben jetzt ganz, ganz viel Geld, haben einen Riesenauftrag. Wir bauen eine Panzerbrigade in Litauen auf. Wir sind immer noch in Auslandseinsätzen. Wir bilden Ukrainer aus. Wir sind in einer Reorganisation, wir machen den Operationsplan Deutschland und so weiter. Jetzt haben wir ganz viel Geld und das müssen wir jetzt erstmal umsetzen können. Ich glaube, dass mit der neuen Regierung da jetzt ordentlich Druck draufkommt. Aber nochmal, wir sehen die Debatten, ja, die Militarisierungsdebatten, die erklären das, was Russland dort tut, ist hochrüstet, ja, wie viele Soldatinnen und Soldaten es jetzt schon mehr hat als bei Kriegsbeginn, die 40% ihres Haushaltes in Kriegswirtschaft packen und so weiter. Also ich sag mal kurz zusammengefasst, wir sind jetzt auf einem guten Weg, wir haben aber einfach keine Zeit. Wir müssen richtig Gas geben und müssen auch Industrie schnell befähigen, in großen Mengen Material und Gerät zuzuliefern. Und wir müssen natürlich auch in der Wehrpflichtdebatte mal ganz konkret darüber sprechen, ab welchem Punkt wir denn von dieser Freiwilligkeit tatsächlich in verpflichtenden Anteil übergehen können.
Damit sind wir beim Thema Personal. Ich hatte ja die Zahl von 60.000 schon angesprochen, die der Verteidigungsminister neulich genannt hat. Also 60.000 zusätzliche Kräfte, die man eigentlich bräuchte. Ist das überhaupt erreichbar? Die Bundeswehr tut sich ja derzeit schon schwer, sich von, im Moment sind es 182.000, auf die Zielmarke 200.000 zuzubewegen. Das ist ja in vielen Jahren eben nicht erreicht worden.
So ist es. Obwohl wir inzwischen tatsächlich ein sehr professionelles und hochqualitatives Marketing machen, muss ich wirklich sagen, hat die Bundeswehr in den letzten Jahren wahnsinnig dazugelernt. Und auch so ein Veteranentag zahlt natürlich auf das Image der Bundeswehr und möglicherweise auf die Personalgewinnung ein. Mir persönlich und auch uns als Deutscher Bundeswehrverband fehlt die Vorstellungskraft, wie wir auf vielleicht 240.000 Soldatinnen und Soldaten kommen sollen mit einer Freiwilligkeit. Das ist für mich ganz, ganz schwer nachvollziehbar, wie das gelingen soll. Natürlich kann man die Bundeswehr attraktiver machen und kann das, was an der Bundeswehr attraktiv ist, und das ist ja eine ganze Menge, kann das noch weiter herausstellen. Ja, Führerschein, Sprachen, sinnstiftender Auftrag, Qualifizierungsangebote und so weiter und so weiter. Ob das aber reicht, um diese Zahlen zu füllen, das bezweifle ich sehr stark. Und wir haben Ende dieses Monats den NATO-Gipfel. Und auf diesem NATO-Gipfel werden wir vermutlich massive Mehrforderungen auch in Richtung Deutschland haben, sowohl was unser Material angeht, als auch was unser Personal angeht. Und ich habe sogar meine Zweifel, ob die Zahl, die Boris Pistorius da genannt hat, ob die ausreicht, ehrlich gesagt. Ja.
Soweit Streitkräfte und Strategien, unser Podcast. Und diese und alle anderen Folgen finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Unser Thema heute Nacht ist natürlich der Angriff Israels auf den Iran. Wir schauen gleich nach den Nachrichten auf die aktuelle Lage und sprechen dann auch mit unserer Korrespondentin in Washington über die Rolle der USA in diesem Konflikt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Gabriela Kühne. Israel und Iran melden heute Nacht mehrere gegenseitige Angriffswellen. Es soll Explosionen rund um die iranische Hauptstadt Teheran sowie in einem Vorort der israelischen Metropole Tel Aviv gegeben haben. Medien berichten von zahlreichen Verletzten. Aus Tel Aviv Jan-Christoph Kitzler.
Ersten Berichten zufolge hat es im Raum Tel Aviv bei Einschlägen mehrere Verletzte gegeben. Bilder zeigen Geschosse am Himmel, Explosionen sind zu sehen, Kampfjets zu hören. Sie sollten offenbar die Geschosse abfangen. Israel hatte seine Angriffe auf Ziele im Iran fortgesetzt. Dabei sollen den Meldungen zufolge Teile des Atomprogramms zerstört worden sein. Außerdem wurden Teile der iranischen Luftabwehr ausgeschaltet und mehrere ranghohe Militärs sowie am Atomprogramm beteiligte Wissenschaftler getötet. Nach Militärangaben könnte der Angriff noch Tage dauern. Deshalb könnten auch weitere Angriffe aus dem Iran bevorstehen.
Politikerinnen und Politiker der EU haben besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Wolf.
Sie sagte der Augsburger Allgemeinen, es gelte nun, eine weitere Eskalation zu verhindern. Verständnis für den israelischen Angriff kommt vom Chef der EVP-Fraktion Weber. Er betonte in der Welt am Sonntag, Israel führe derzeit einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Noch weiter ging die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann. Sie sagte, der Angriff Israels auf den Iran bedeute letztendlich auch mehr Sicherheit für Europa. Zitat, es wird der Tag kommen, an dem Europa Israel dankbar sein wird, dass es verhindert hat, dass der Iran eine Atombombe bauen kann.
Mehrere Unionspolitiker drängen darauf, Deutschland auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht vorzubereiten. So geht zum Beispiel Fraktionschef Spahn davon aus, dass die bisher geplante Freiwilligkeit nicht ausreicht, um genügend Soldatinnen und Soldaten zu gewinnen. Er sprach sich in der Rheinischen Post dafür aus, dass eine mögliche Wehrpflicht erstmal nur für Männer gelten sollte. Dazu gibt es in der Union aber auch andere Positionen. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft vor allem junge Menschen zur Blutspende auf. Dies sei leider etwas aus der Mode gekommen, sagte Warken den Funke-Zeitungen. Eine Blutspende sei aber eine gute Tat und rette Leben. Jede und jeder könne in einem Notfall oder bei einer Operation auf eine Blutkonserve angewiesen sein. Die Gesundheitsministerin hat sich geäußert, weil heute Weltblutspendentag ist. In vielen Orten und